Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Herzlich willkommen zum Scale and Help Podcast. Heute zu Gast ist Aton Bala, Inhaber vom House of Taste. Atons Geschichte beginnt jedoch lange vor Bowls, Wraps, Smoothies und Catering. Seine Eltern kamen als Kriegsflüchtlinge aus dem Kosovo nach Deutschland und mussten sich hier ein neues Leben aufbauen. Aton selbst ist in Deutschland aufgewachsen, hat zunächst im Garten- und Landschaftsbau gearbeitet und auch noch weitere unternehmerische Tätigkeiten gestartet und später einen mutigen Schritt gewagt. Als Branchenfremder übernahm er ein bestehendes Gastronomiekonzept und entwickelte daraus ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Heute steht House of Taste für gesunde Ernährung, frische Produkte und ein modernes Gastrokonzept. Parallel dazu hat Aton ein stark wachsendes Catering-Geschäft aufgebaut. In dieser Folge sprechen wir über Herkunft, Familie, Unternehmertum, die Übernahme eines bestehenden Unternehmens, die Herausforderungen der Gastronomie, Skalierung, Kennzahlen und die Frage, wie man als Unternehmer langfristig erfolgreich wird. Aton, herzlich willkommen im Scale and Help Podcast.
Dankeschön, Carlo, danke für die Einladung. Ja, hat endlich geklappt, ne? Freut mich, hier zu sein.
Ja, sehr gut, dass es geklappt hat. Ich habe da jetzt lange dran gearbeitet, freut mich. Aton, lass uns ganz von vorne anfangen. Deine Eltern sind als Kriegsflüchtlinge aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen. Nimm uns einmal mit in dieser Geschichte. Wie hast du eine Kindheit erlebt und welche Rolle hat die Geschichte deiner Familie für dein Leben gespielt?
Ja, es ist eine längere Geschichte, aber ich halte sie mal kurz. Mein Papa ist tatsächlich ganz alleine durchgestartet, ist halt rübergekommen als Kriegsflüchtling. Mama, da hat es Opa gemacht, das ist ein paar Jahre zuvor gewesen. Also die hat es einfacher gehabt, aber bei Papa war es halt so, in einem Alter von 15, 16 Jahren hat er seinen Papa und seine Mutter nicht mehr gesehen. Sein Papa ist dann auch gestorben quasi dann irgendwann später und den hat er dann auch nicht mehr gesehen. Und ja, das war halt dann das Balkankrieg und sowas alles, da kam er hier hin. Ja, und dann hat er sich hier das Leben mit meiner Mutter quasi aufgebaut. Ja, das waren ein paar, waren schwierige Zeiten dabei. Die realisierst du immer erst, wenn du älter bist. Die hast du als Kind nicht gesehen, weil wir natürlich auch eine sehr schöne Kindheit hatten. Das ist ja nochmal der andere Jahrgang gewesen, nicht wie heutzutage jetzt. Ne? Und deswegen, aber man kann da schon stolz drauf sein, was sie alles aufgebaut haben. Ne?
Das Welche Werte... ich weiß, dass deine Eltern auch sehr viel gearbeitet haben und... Ja, du hast noch Geschwister, ihr alle eine tolle Entwicklung genommen habt. Welche Werte haben dir deine Eltern mitgegeben?
Also ich kann euch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber meine Eltern haben uns eigentlich ganz viel Liebe gegeben. Ganz viel Liebe, Loyalität und Respekt einfach im Leben. Immer den geraden Weg quasi zu gehen. Nie irgendwo zu verarschen oder sonst etwas, sondern immer nur gerade zu bleiben, Ehrlichkeit und Respekt zu zeigen und somit hast du deinen Erfolg. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt auch mit 30 Jahren sagen, dass das auch der richtige Weg ist.
Was hast du von ihnen über Arbeit, Verantwortung und Familie gelernt? Ich weiß, du hast schon kurz erwähnt, ihr seid wirklich mit sehr viel Liebe aufgewachsen. Ich weiß, ihr habt einen unglaublich engen Familienzusammenhalt. Ja, was hast du darüber gelernt?
Also,
wie sehen Sie Arbeit, Verantwortung und den Wert der Familie?
Also wir haben, was ich sagen kann, ist immer so, du kannst arbeiten, so viel du möchtest. Mach das, was dir Spaß macht quasi. Ne? Und wichtig ist immer ganz dabei, vergiss die Familie nicht. Also gibt es ja ganz viele Leute, die dann sagen, ey, ich habe jetzt sowas gefunden, ich lasse alles beiseite, ich gehe nur diesen Weg, ich habe nur noch diesen Tunnelblick. Und klar war das bei mir auch so, das kann ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann dir immer sagen, dass am Ende... der Ton irgendwie mal länger wurde. Ne? Also du, das ist, wie soll ich es dir sagen? Also, weiß ich nicht.
Auf dem erfolgreichen Weg, den du jetzt beschritten hast, hast du im Prinzip die ganze Familie auch mitgenommen. Ich weiß, die sind auch irgendwo involviert. Du teilst auch diesen Erfolg gerne. Ich weiß, dass deine Eltern, deine Geschwister, ich glaube, die haben auch einen großen Einfluss auf die ganze Geschichte,
wie sie gelaufen ist. Ich muss dazu aber sagen, meine Eltern waren ja immer nur so diese klassischen Arbeiter. Ne? Also auch meine Mutter, die jetzt nicht klassisch, aber die haben halt immer nur gearbeitet und haben sich dann irgendwie so, wo die Flüchtlingskrise nochmal 2013, 14, 15 war, nochmal selbstständig gemacht, haben dann auch nochmal einen guten Start gehabt tatsächlich und haben das auch sehr gut gehalten. Seitdem ist meine Mutter auch selbstständig geblieben.
In welchem Bereich ist das?
Dolmetscherbüro ist das dann quasi, ne?
Okay.
Die dolmetscht quasi für auf jeder Sprache. Die hat sich jetzt über die Jahre auch sehr gut was aufgebaut, in jeder Branche quasi da, ist immer zu haben, egal in welcher Sprache, macht das alleine tatsächlich dann auch hauptsächlich, hat dann ihre Mitarbeiter, sag ich mal, oder anderen Dolmetscher, die dann dazu rufen kann. Da muss ich sagen, dann Hut ab von meiner Mutter, dass sie das über die Jahre durchgezogen hat, aber ich komme halt nicht aus diesem klassischen Unternehmertum. Das ist das ganz Wichtige. Ich habe mir das als Ältester der Geschwister bisher, baue ich mir das alles selber auf. Ich ziehe natürlich die Schlüssel von den Jahren, die ich bei meinem Papa gesehen habe, bei meiner Mutter und versuche quasi jetzt meinen Weg einfach zu gehen, aber mit den Werten meiner Eltern, ganz ehrlich, ne? Und deswegen habe ich auch meinen Bruder oder meine Schwester mit im Betrieb. Also ganz ehrlich, das sind meine größten Schätze, da muss man ganz ehrlich sagen. Ich liebe alle meine Mitarbeiter, aber ohne die beiden wäre es auf jeden Fall deutlich, deutlich schwieriger. Ich glaube, ich würde noch schlechter schlafen als zuvor und versuche dann auch mit den beiden, je nachdem, bis die ihren eigenen Weg gehen wollen oder machen, die mitzuziehen einfach, ne? Und das alles auf ehrlicher Weise und mit Erfolg tatsächlich.
Deswegen, du bist ja nicht direkt in der Gastronomie gestartet. Erzähl uns einmal von deinem beruflichen Weg. Wie wurde aus dem Jungen von damals der Unternehmer von heute?
Ja, ich fange früh an jetzt. Ja. Guck mal, ich bin mit 12 Jahren, habe ich über meine Mutter Zeitung verteilt. So, und das ging dann bis zu 15, 16. Dann habe ich die Schule fertig gehabt. Zwischendurch habe ich manchmal Holz gehackt bei einem Herrn Wildebohr. Der lebt leider nicht mehr, aber die Frau Wildebohr lebt. So. Und dann habe ich die Ausbildung beim Pütt gestartet. So, auf dem Bergweg.
Als Im Bergbau.
Genau, im Bergwerk hier bei der RAG. Habe dann nebenbei Fußball gespielt. Also ich war immer so fußballverrückt. Und somit kamen die ersten Einnahmen tatsächlich. Also ich habe mit 17 habe ich schon das erste Geld verdient im Fußball. Das war gar nichts. Das war ganz wenig, aber früher war es viel, weil wir nichts hatten. Und habe dann die Ausbildung gestartet. Und habe nebenbei bei der Pizzeria Don Camillo in Büren Pizzataxi quasi damit 18 dann auch noch gejobbt. Ne? Und das war so, wo ich gesehen habe damals, okay, hin und wieder durften wir dann unsere Pizza selber machen. Kennst du ja, wenn du dann da als junger Kerl bist, ich kann ja auch gut labern, dann ey komm, Maurizio, kann ich einmal, ne? Dann durfte ich meine Pizza selber machen. Und so, das war so die Gastro-Erfahrung, die ich hatte. Das waren 2 Jahre. Und eigentlich gar keine Erfahrung. Aber ich habe gesehen, dass mein Mundwerk mitspielt, also mein Kopf spielt mit. Und dann habe ich die Vereine gewechselt, habe nebenbei dann nochmal in Bielefeld gespielt oder in Paderborn, habe daran gearbeitet. Also ich bin immer mit zwei Schienen gefahren. Ich habe nicht nur Sport gemacht, ich habe immer noch meinen Beruf ausgeübt. 5 Jahre danach habe dann in Rheine noch gespielt, in Rot-Weiß-Aalen, in Rödinghausen, VfL Osnabrück. Ja, das waren so ein paar Stationen, habe mein Geld verdient, habe dann meine Frau gefunden. Also meine Ehefrau, habe dann geheiratet, habe mit dem Fußball ein bisschen aufgehört, bin dann hier in die Umgebung gewechselt und habe dann Garten- und Landschaftsbau gegründet. Nebenbei noch ein Deko-Event für Hochzeiten. Ja, und das ging dann auch mal so 2,5 Jahre. Das Deko-Event haben wir dann erfolgreich für kleines Geld verkauft, war aber auch gut so. Und Galabau, muss man ehrlich sagen, ging auch durch die Decke. So, das war jetzt auch kein kleines Ding mehr, aber ich war halt ein Mann-Armee tatsächlich. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt. Ich war dann irgendwann so 27, 28, war öfters irgendwie beim Arzt wegen meinem Rücken. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die so, warum? Ich glaube, ich mache Gastro. Welche denn? Ich mache irgendwas mit in der gesunden Schiene, was ich beim Fußball kennengelernt habe. Ich mache das mit Bagels und wir machen das. Und da hat meine Frau noch gesagt, dann machen wir noch ein Catering-System mit Bagels und Wraps dazu. Also das haben wir ihr zu verdanken, dass das auch so gut läuft, muss man sagen. Ne? Weil das war ihre Idee. Und und dann hat sie gesagt, wo denn? Ich so, in den Büren. Und ich wusste das alles schon. Ne? Ich kenne die Jungs ja vom LA. Ich habe es immer gefühlt, dass das irgendwie kommen könnte in Zukunft. Ich kenne die einfach. Das dauert immer ein bisschen länger.
Die Jungs, ich hatte die ja jetzt auch schon im Podcast. Ist zwar noch nicht öffentlich, die Aufnahme. Kommt jetzt auch irgendwann in den nächsten Wochen. Genau, die haben kurz der Hintergrund vom L&A Performance House, betreiben halt ein sehr großes Fitnessstudio und weitere Themen im Bereich Sport und haben auch ein Gastrokonzept vor circa 5, 6 Jahren gestartet. Und das hast du dann übernommen. Das kannst du ja nochmal kurz ausführen, wie das dazu gekommen ist. Also es war grundsätzlich erstmal die Idee, ja, im Gastrobereich was zu machen, unabhängig also von dem House of Taste. Ne? Ich glaube, genau. Das war erstmal allgemein. Oder hattest du das schon, war ja noch nicht klar, dass die das ja bereit sind abzugeben und sich auf den Sport zu fokussieren. Wie kam das alles?
Es wird ja jetzt interessant. Guck mal, die Jungs Serge und Lincoln und Pascal, das sind ja nicht nur einfach Freunde, das sind sehr gute Freunde. Deswegen sage ich das ja auch. Die Leute sollen das sehen, dass wir so eine Verbindung miteinander haben. Es ist ein Standort, aber wir teilen ja auch alles. So, es war so, ich wollte Subway, wollte ich in den Bühnen wieder starten.
Subway, wie, genau, du hattest die Idee, einen neuen Subway aufzumachen, also das amerikanische Franchise-Konzept.
Genau.
Die waren ja schon mal hier in der Region, haben dann geschlossen und deine Idee war unter Umständen in dieses Subway einzusteigen.
Genau.
Dazu ist es dann aber, glaube ich, nicht gekommen.
Ja, das Problem
war, da kannst
du
ja nochmal ausführen, wie sich das alles entwickelt hat.
Das ging alles über die Corona-Zeit so ein bisschen, ne? Ja, da fing es gerade an. Und ich war dann ganz oft bei Subway meiner Frau und haben gesagt, sollen wir so einen Laden nicht auch aufmachen? Und dann passte das irgendwie, zwei Monate später war der Laden zu. Da habe ich gesagt, ey, lass doch machen. Und dann haben wir uns darum gekümmert, was auch sehr schwierig war, weil da war eine Sammelklage von der alten Besitzerin und da ging es um GmbH und Gründungen. Und dann hat sich das irgendwie fast 8 Monate gezogen, dass wir dann die Verträge auf dem Tisch hatten. Da ging es um eine X-Summe, 160.000 Euro insgesamt. Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt von der alten Besitzerin und dann kamen sie mir von Subway und sagten, ja, aber die hat ja auch vieles nicht aufgeschrieben und bla bla bla. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, ich sehe es nicht ein, 12,5% sind, also Marketinggebühren und sowas zu bezahlen, wenn ich das Marketing selber bin. Dann haben wir den.
Das ist so die Franchise-Lizenzgebühr.
Genau,
richtig?
Du hast eine Franchise-Lizenzgebühr und du zahlst 8% fürs 8% für die Franchise-Gebühr und 4,5% fürs Marketing, irgendwie so. Von deinem Umsatz quasi, ne?
Ja.
Und monatlich. Ja. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was denn, wir machen selber. Und dann habe ich die Jungs zwischendurch ja auch mal genervt. Wollen wir es so machen? Und dann irgendwann war es so, dass Aro, die Franchise-Kette, quasi in den Bühnen aufgemacht hat. Die Jungs haben House of Taste gegründet. Da habe ich gesagt, Jungs, verkauft ihr den Laden? Ja oder nein? Weil ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich mache einen dritten Laden auf. Und danach werdet ihr sehen. Alle. Und dann haben die geguckt.
Also du hast sie proaktiv angesprochen?
Genau,
oder sind sie auf dich zugekommen?
Also tatsächlich war das immer so, dass Serge Losing immer mal so auf mich zugekommen ist. Weil wir in Kontakt einfach standen, wegen dem ganzen Thema Subway und sowas, weil es war auch mal geplant, vielleicht ein Subway beim Standort LA oder was zu machen, aber es war nicht geplant, es waren einfach nur, war einmal so spruchreif, ne? Dann haben wir einmal drüber geredet, wäre ja auch interessant. Deswegen war der Kontakt immer da, aber die Jungs hatten ja auch maximal Stress, muss man ja auch sagen. Die kamen ja auch nicht mehr hinterher dann irgendwann, hatten dann verschiedene Bereiche und dann hat sich das mit der Übergabe von House of Taste einfach sehr gezogen, aber die ging ja erst dann, wo ich zum Serge hingegangen habe, gesagt, wisst ihr was, Serge Lincoln, ich mache einen dritten Laden auf. Entweder gibt mir den Laden, verkauft mir den und ich mache das hier mit euch zusammen oder ich mache einen dritten Laden auf und wir haben halt noch einen Standort in den Bühnen. Und dann ging das relativ schnell, ne? Also da waren wir uns auf einen Nenner. Ich glaube, dann haben die Jungs aber auch gesehen, dass ich wirklich Bock habe. Weil ich kann mir vorstellen, dass es von den Jungs auch so ein bisschen Zweifel dran kam, dass das vielleicht nicht läuft und dann hast du immer wieder Mieterwechsel und sonst etwas, ne? Und heute, 2,5 Jahre später, können wir sagen, das war die beste Entscheidung, glaube ich, für alle, ne? Für mich, für die.
Deswegen, viele sehen ja heute den Erfolg, aber kaum jemand spricht über die ersten Monate nach einer Übernahme. Vielleicht kannst du ja nochmal ausführen, so, das hat sich alles ein bisschen gezogen mit der Übernahme. Wie hast du diese Zeit erlebt? Wie war konkret die Übernahme?
Soll ich jetzt so sprechen, ab dem Tag, wo wir quasi neu aufgemacht haben?
Ja, aber auch so die Vorplanung. Man hat da ja sicherlich irgendwie einen Deal verhandelt. Hast du einfach das bestehende Konzept übernommen? Mhm. Hast du einfach den Mietvertrag übernommen oder gab's irgendwie eine Ablöse?
Ja,
ist ja spannend für Nachfolger oder Leute, die Unternehmen übernehmen.
Genau, da war so ein bisschen was. Also wir mussten natürlich die Brand, das House of Taste, das mussten wir alles abkaufen. Das war jetzt nicht so, dass Serge gesagt hat, hier, das ist alles euers. Da stand eine Summe offen, da habe ich natürlich auch knallhart verhandelt mit den Jungs und die stand offen. Dann haben wir eine Summe für das bestehende Objekt quasi, also für das Interieur und sowas bezahlt. Vieles haben wir leider nicht mehr benutzt danach, aber wir mussten ja irgendwie auch attraktiv wirken als Kunde, ne? Weil du willst das Ding ja haben. Das heißt, du musst auch eine offene Summe einfach für zahlen. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir sagen, das kann ich auch offen sagen, haben wir einen Deal gehabt, der mehr als freundschaftlich war. Es war schon mehr familiärisch. Also es ist nicht teuer gewesen oder sonst etwas. Das kann ich euch schon so sagen. Da muss man Hut ab von den Jungs tatsächlich. Das war schon sehr, sehr korrekt, wie wir da verhandelt haben. Das waren keine großen Summen. Mhm. Also wir reden jetzt hier nicht irgendwie von 100.000 Euro oder sowas. Nein, nein, das war schon alles schön kalkuliert. Ich kann ja aber gut sagen, als ich dann auch unterschrieben habe, wir hatten ja 12 Tage Zeit für die Neueröffnung. Ne? Und jeder weiß, dass...
Ja, war es ein fließender Übergang oder wurde das irgendwie ein paar Tage geschlossen oder ging es einfach der Eigentümer hat gewechselt?
Also wir hätten fließend übergehen können, aber wir haben knapp einen Monat geschlossen. Also wir haben, glaube ich, soweit ich das noch im Kopf habe, am 12. Februar die Verträge unterschrieben. Am 13. Februar war ich im Laden und 24 Stunden am Tag. Ich glaube, ich war 26 Stunden da und am 1.3. war ich bis zu 6 Uhr morgens noch da und habe dann morgens dann um 10 Uhr aufgemacht. Weil wir unbedingt aus dieser Halle, aus dem Laden, einfach nur ein Fresh-Up machen wollten. Weil ich wollte nicht, dass die gleichen Kunden nochmal reinkommen und dann sehen, okay, die Wand ist immer noch lila, die Kühlschränke stehen immer noch da, die Theke ist immer noch so. Wir haben dann nochmal eine Holzverkleidung gemacht. Das war schon hart Arbeit. Ne? Wir haben so ein bisschen dieses rustikalische und diesen Loft-Style nochmal reingehauen mit den Tabellen. Ja, das war schon, war schon eine harte Zeit in den 2 Wochen. Und jetzt siehst du ja selber, ich bin die ganze Zeit am Machen. Ne? Es wird immer was Neues kommt, ganz in den Laden. Ne? Aber so fließend, war schon fließender Übergang. Also,
was waren denn so die größten Herausforderungen in den ersten Tagen?
Für mich ist das immer so, einen kühlen Kopf behalten, muss man auch sagen. Ne? Wenn du jetzt von Galabau kommst, das muss man verstehen, ich hatte einen Mitarbeiter, das war aber nicht mein Mitarbeiter, der hatte selber eine Firma. Das heißt, war mein Kollege. Und dann hast du in den ersten 2 Monaten auf einmal 7 Leute da rumrennen für dich. Was soll ich denn der Anne erzählen, die 60 Jahre alt, die schon ihr ganzes Leben lang in der Gastronomie gearbeitet hat? Welche Worte findest du, verstehst du? Du kannst auch emotional immer handeln. Sagst emotional, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht oder das. Nein, aber ich habe immer versucht, kühl zu antworten, kühl zu sagen, ey, guck mal, das ist meine Richtung, die fahre ich. Wenn das dann Fehler sind, sind das meine Fehler, das sind nicht deine Fehler. Mach's aber bitte, wie ich es möchte. So, und das war manchmal tatsächlich so, dass ich gesagt habe, dass ich dem was Fatales gesagt habe, was komplett falsch ist, wo die Anne sogar gesagt hat, das ist falsch so, ich mir aber gesagt habe, das ziehe ich so durch, bis ich es merke. Weißt du, ich meine, und das war ziemlich schnell so. Ne? Also die größte Herausforderung war doch schon am Anfang, auch zu kalkulieren, wie viele Leute kommen überhaupt? Verkaufst du heute 50 Essen oder 200? So, und das war gerade im ersten Wochenende war es so, der erste Tag, wo wir aufgemacht haben, war am Freitag. Es war ein voller Tag, der Samstag war auch gut und der Sonntag war dann Eskalation. Ich glaube, ich bin Sonntag morgens noch 3-mal zum Nahkauf nach Tecklenburg gefahren, um Gemüse zu kaufen. Freitag und Samstag war ich Stammkunde bei Rewe. Also, weil ich nicht wusste, wie viel Tomaten kaufst. Kostet 10 Kilo oder 100 Kilo, so weißt du? Ich meine, das war die ganze Zeit, da war schon eine harte Zeit, die ersten 4 bis 6 Wochen tatsächlich, muss ich sagen.
Deswegen, das war ja wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, so wie du gerade schon gesagt hast. Also die Lieferantenbeziehung, die Mengen irgendwie einschätzen zu können, ne, was für Gericht soll, ist ja auch alles super frisch. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie Gartenlandschaftsbau. Ne? Das war relativ eine One-Man-Show oder du hast es mit einem Kompagnon gemacht. Jetzt hattest du halt ab Tag 1 sofort mehr Mitarbeiter, ein bestehendes Konzept. Seid ihr so die Prozesse irgendwie durchgegangen, dass die Jungs gesagt haben, okay, so und so läuft das, das sind unsere Lieferanten, da und da beziehen wir die Ware oder so und so wird es irgendwie gemacht. Auch der Produktionsprozess des Essens, so da waren ja Geräte, wie was gemacht wurde oder standst du da plötzlich wirklich Laden aufgemacht und gestartet?
Wir wussten das ja Anfang des Jahres schon, dass wir was machen wollen. So, das heißt, im Januar, Februar kann ich dir sagen, war ich mit meiner Frau ganz Nordrhein-Westfalen haben wir besucht. Also wir haben jede Kette, die quasi Richtung Bowls geht oder Richtung Frühstücksladen und sonst was, alle analysiert und haben uns da die Ideen quasi geholt, muss ich sagen. Auch für die Geräte, ne? Also man muss sagen, auch für so einen Grill oder für so eine Siebträgermaschine. Und die Jungs, ich habe alles von denen übernommen, weil die hatten ja damals auch noch ein, zwei Mitarbeiter, die ich dann auch übernommen habe. Ich sage mal so, das Gute habe ich alles übernommen. Und das, was nicht zu meinem Konzept passte, das habe ich nicht übernommen. Und somit habe ich mich auf den Weg gemacht, also bis heute noch. Ich habe jeden Lieferanten aufgesucht. Ich habe bis heute, glaube ich, schon 5-mal den Lieferanten gewechselt, muss ich sagen, weil es mir einfach nicht passte. Die Preise passten mir nicht. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich dir sage, dass die Lieferanten nach meinen Wünschen spielen und nicht umgekehrt. Das ist auch wichtig, weil wenn du am Anfang einen Laden aufmachst, machst du gewisse Umsätze. So, aber irgendwann, wenn du einen gewissen Umsatz erreichst, spielst du in einer ganz anderen Liga auch beim Lieferanten, weil der Jahres, ne, das ist eine ganz andere Summe. Wenn du wegfällst, tut's weh. Mhm. Und heute ist das so, dass es viel, viel einfacher ist für mich, Lieferanten zu finden. Weil wir hatten vorher immer Lieferanten, dann kamen die mal, dann war es mal ein Ausländer, dann war es da der Deutsche zum Beispiel, der war immer pünktlich um 9, der Ausländer kam um 10.30 Uhr und dann war ich immer gucken, der war aber 2 Euro günstiger, nehme ich das in Kauf, kriege ich das so verhandelt, dass ich diesen gewissen Umsatz oder die Abnahme beim Deutschen so habe. Wir reden jetzt über die Ketten, zum Beispiel wie SB-Markt oder sonst etwas, ne? Und da war ganz viel, also Gemüsehändler, da haben wir bis heute noch Probleme.
Also es ist im Prinzip Großhandel, richtig? Also Gastro-Großhandel.
Genau, wir haben Gastro-Großhandel, da werden wir 1 bis 2 Mal die Woche beliefert. Und Gemüse kommt bei uns jeden Tag. Die haben Schlüssel, die kommen jeden Tag nachts oder morgens, je nachdem wie die fahren, und bringen uns das Gemüse. Das ist jeden Tag tatsächlich. Und wenn wir was vergessen, haben wir eine Rewe-Karte und beziehen unser Gemüse oder unseren Frischkäse oder unseren Lachs vom Rewe. Und das sind die 3 Standorte, wo unsere Produkte herkommen. Wenn du mich mal bei Lidl siehst einkaufen, dann ist das so, weil ich gerade zu Hause was einkaufe und was mitnehme. So, ja, aber das ist nicht viel. Also wir haben alles mit Lieferanten, wir haben alles automatisiert eigentlich. Wir haben eine App entwickelt für uns selber mit Plänen, wo draufsteht, was wir an Durchschnitt an Hähnchen verkaufen, an Tomaten, welcher Durchschnitt immer im Kühlschrank sein muss. Und das funktioniert sehr gut tatsächlich bisher. Ich bin nicht immer zufrieden.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, damals dieser Name House of Taste, den hast du dann ja beibehalten. Gab es auch mal Überlegungen, einen komplett neuen Namen zu nehmen?
Ja, nur, wenn ich einen dritten Laden aufgemacht hätte. Also ich mochte den Namen. Das muss ich den Props an die Jungs auch geben. Der Name war perfekt.
Okay.
Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Namen aufgemacht hätte, wenn ich House of Taste nicht gekannt hätte, ob ich denselben Namen genommen hätte. Weil der muss ja erstmal drauf kommen. Also mir gefiel der Name, die Abkürzung und das Zeichen. Einfach das Logo mit der Erdfarbe, mit der Klimafarbe drauf. Und ich bin dir ganz ehrlich, das war für mich wie so ein Investor quasi jetzt. Der sagt, ey, weißt du was, da drin möchte ich investieren. Und so war ich, so bin ich gestartet. Ich möchte genau das Konzept haben. Ich möchte den Namen, ich möchte die Brand haben. Wir haben Verträge abgeschlossen, dass das Ding mir gehört. Und es hat sehr gut geklappt. Und ich glaube,
was hat dich an dem Konzept überzeugt? Ich meine, du hattest ja selber, glaube ich, den Wunsch und die Idee, irgendwie was mit Bowls, Wraps und was Gesundes zu machen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so Zeitgeist und Trend. Da ist irgendwie eine hohe Nachfrage. Mhm. Trotzdem existieren natürlich noch McDonald's, Burger, Pommes und Co. Aber du wolltest ja irgendwie auf dieses Konzept gehen. Was hat dich an dem Konzept überzeugt?
Am allermeisten bin ich es. Also das ist einfach nur die Einstellung zum Leben und zu der Arbeit. Ich hab mir ja selber gesagt, ich habe meine Frau genommen und gesagt, ich möchte es machen. Dann gibt es bei mir nicht am nächsten Morgen, ich mach's nicht. Weil McDonald's ist da. Zum Beispiel gibt es ja viele. Sagen, wie viele Leute kamen auf mich zu und sagen, du setzt da eine Siebträgermaschine hin. Weißt du was, das wird nicht laufen. Hör auf damit, mach da eine automatische hin. Mir haben das sehr viele Leute gesagt. Sehr, sehr viele Leute haben gesagt, hör auf, heute ist das der beste Kaffee in Büren. Ganz vorsichtig gesagt so. Weißt du, ich meine? Und ich musste schon durch viele Sachen gehen, wo Leute gesagt haben, boah, nur Hähnchenfleisch, mach doch nochmal Rind rein, mach doch nochmal das. Das waren so ein paar Sachen, auch von innerhalb von der Familie, die immer so ein bisschen noch so dieses Negative reingehauen haben, auch wenn die es nicht so meinen. Verstehst du, was ich meine? Und ich bin mir einfach treu geblieben und habe gesagt, das ist mein Plan, danach fahre ich und so werden wir Erfolg haben. Und tatsächlich hat es 3 Monate gedauert und wir haben sofort dann schwarze Zahlen geschrieben, ne? Also es ist
deswegen, ihr wächst ja wirklich, ne? Du kannst das da gleich nochmal drauf eingehen. Also es hat eine brutale Entwicklung genommen. wenn man jetzt mal so die Gastronomie allgemein sieht, über die ganzen letzten Jahre, ich glaube, das ist deutschlandweit ein Trend, dass natürlich auch viele Gastronomien geschlossen haben oder viele sagen, boah, Gastro ist schwierig. Ne, man hört ständig von Restaurants, die wo auch irgendwie ein Pächter wechselt oder irgendwas Neues kommt. Aber ihr lauft ja eigentlich gegen den Trend. Ihr seid extrem gewachsen, ihr habt weiter expandiert, ihr habt das Catering aufgebaut und. Was macht ihr anders? Du hast ja ein paar Punkte schon mal erwähnt, aber was macht es so anders, dass ihr wirklich auf dieser Erfolgswelle lauft?
Ich rede mir jetzt mal vom Imladen. Marketing nehme ich mal ein bisschen außen vor, ja. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber im Laden ist das halt so, du kennst das selber, es ist immer ein kleiner Ansturm da, selten leer und du musst auch manchmal 10 Minuten warten. Jetzt musst du dir vorstellen, ein Kunde, der 10 oder 12 Minuten auf sein Essen wartet, aber stehend. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn er sein Essen bekommt und am Tisch sitzt? Das Essen schmeckt nicht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wir kriegen es hin mit 12, 13, 14 Mann, die ich gerade da habe. Ich glaube, wir sind gerade bei 12 oder 13. Ich muss mal wieder überlegen. Wir kriegen es hin, dass das Essen immer schmeckt, dass die Leute immer ein nettes Hallo sagen, dass sie dich willkommen heißen, dass du dich zu Hause fühlst im House of Taste. Ich habe letztes Mal noch eine Google-Rezension gesehen. Habe 5 Minuten auf mein Essen gewartet und wurde dann erst begrüßt. So, weißt du, habe trotzdem 4 Sterne bekommen, tatsächlich, muss ich sagen. So, das gehört auch dazu. Man kann nicht immer jeden abholen. Aber ich habe immer so eine Dings. Ich möchte von 100 Leuten 90 abholen. Wenn ich 90 abhole, weiß ich, gehe ich nach oben. Und dann kommt das Marketing hinzu. Wobei es jetzt auch ein bisschen auf Instagram und TikTok bei uns ein bisschen ruhiger ist. Da ist es einfach so, dass wir die Community unterhalten und auch hin und wieder was zurückgeben. Mit Gewinnspielen, mit irgendwelchen Prozenten an gewissen Tagen. Und wir vergessen einfach nicht. Ne? Weil man muss ja auch ehrlich sagen, am Ende des Tages ist das die Community und seid ihr es ja, die den Laden zum Laufen bringt. Nicht nur ich. Weißt du, ihr kommt ja rein und isst. Ihr nehmt die Abnahme ja. Und deswegen kann ich dir eins sagen, bau dir, wenn ich jetzt so einen Tipp geben kann, als für jeden, der startet, ist in erster Linie immer starte. Einfach starten. Gar nicht so viel überlegen. Mach erstmal dein Ding. Halt dir so ein bisschen aber eins vor Augen, du wirst nicht sofort Geld machen. Das ist sehr viel. Sehr viele sagen immer so, boah, ich muss jetzt was machen. Am ersten Tag schreiben sie da irgendwie eine 1.000-Euro-Kasse und dann geben sie aber auch 1.000 Euro aus. Und das haben wir ja nicht gemacht. Wir haben sofort gesagt, okay, wir wollen expandieren, wir wollen mehr Mitarbeiter, wir wollen größer werden, wir wollen Catering-Service, wir wollen Food-Anhänger, wir wollen mehr Termine wahrnehmen können und wir sind dann mehr oder weniger in die Firma gegangen, also in den Laden. Haben da mehr Mitarbeiter eingestellt, haben mehr Geld für Marketing und Social Media ausgegeben und somit habe ich dann 2 Jahre so ein bisschen geblutet auf der einen Seite, habe dann aber auch irgendwo gelebt und kann dir sagen, dass ich heute nichts bereue, was ich gemacht habe. Also es ist alles perfekt gewesen. Ne? Und ich würde es immer wieder so machen. Das ist ganz wichtig.
Jetzt ist ja das Produkt und die Marke stark auf dich zugeschnitten. Du bist natürlich eine extrem extrovertierte, positive Persönlichkeit. Oder wie stark bist du jetzt mit den 12, 13 Mitarbeitern noch operativ involviert? Also würdest du sagen, der Erfolg ist maßgeblich von dir abhängig? Du hast natürlich einen großen Impact, du hast auch über das Marketing gesprochen, da ist im Prinzip auch dein Gesicht, das Gesicht vor der Kamera. Und was ist so die Rolle der Mitarbeiter?
Es ist immer so, also in erster Linie muss man ja sagen, wenn ich jetzt nicht wäre, dann gäbe es das House of Taste so in der Linie auch gar nicht. So, aber ich kann dir eins sagen, jeder meiner Mitarbeiter und ich würde die auch ganz gerne einmal so erwähnen, so, ne, die dann alle bei mir arbeiten. Ob es ein John ist, ob es ein Mana Kraus ist oder eine Ann-Christine, die bis dato noch bei uns gearbeitet hat, oder die Anneliese Mansfeld oder meine Geschwister, oder dann, wen haben wir da noch? Talita ist gerade da, Nicole, super süß, wirklich top Mädchen. Die gehören einfach nur zum Team, ne? Und die Joss oder die Silime, die immer sonntags kommt, immer wenn sie sonntags kommt, mache ich immer einen Spaß, sagst du, ey, bist du neu hier? Weil sie immer nur sonntags arbeitet. Die meldet sich keinen zweiten Tag, weißt du, was ich meine? Immer nur sonntags gearbeitet. Dann mache ich immer so, hey, bist du neu hier, Silime? Bist du neu hier? Und dann fängst du schon an so schmunzeln, ist manchmal zickig, ist manchmal so, und dann weiß ich ganz genau, die Schicht wird gut. Weil ich nicht negativ anfange. Ich fange immer so mit so einem kleinen Gag an, weißt du, was ich meine? So einen kleinen Spaß. Und ich glaube einfach nur, dass ich ohne das Team, was ich heute habe, auch nicht da wäre, wo ich stehe. Ganz einfach. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die habe. Aber wieso auch? Also ich habe die auch ausgesucht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich stehe ja da im Hintergrund. Also von daher.
Also die Unternehmenskultur hört sich ja super persönlich auch irgendwie an.
Ja, 100%. Ne?
Man scherzt mit den Mitarbeitern, du hast die selber ausgebildet, so dann sind deine Geschwister sind mit im Laden involviert. Also es ist schon ein Family-Business und das ist so eine Familie, wenn ich das so richtig raushöre.
Ja, die sind alle für mich Familie. Ich könnte eigentlich auch auf Social Media sagen, Familienbusiness. Also Anne, wenn ich mit Anne manchmal spreche, kann ich die ganz ein, ist das so. So Anne, ich rede jetzt nicht mit dir als Chef. Ich rede jetzt hier so, als wenn ich dein Sohn wäre, okay? Und dann guckst du mich an und sagst, ja, mein Sohn. Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Da kann es auch mal negativ zwischen Mama und Sohn sein, oder? Kann ja mal negativ sein. Und ich versuche immer, die richtigen Worte zu treffen, tatsächlich. Das ist nicht immer gut und passt auch nicht immer. Aber ich kann dir sagen, im großen Stil fahre ich schon nach dieser Linie. Und das merken die Kunden aber auch. Ne? Wenn ich mal genervt bin, bin ich genervt. Mhm. Aber ich bin meistens immer nur genervt, wenn einer nicht nach meinem Plan fährt. Und das ist einfach so. Sonst ist mir das eigentlich immer alles so.
Wenn wir jetzt nochmal andere oder die Branche allgemein nehmen, so was sind denn. Warum scheitern da auch so viele Unternehmen in der Branche? So, was sind so die größten Probleme der Branche? Und ist Gastronomie heute noch ohne Selbstausbeutung überhaupt möglich? Ich glaube, der Einsatz ist schon exorbitant, den man liefern muss. Ich weiß nicht, wenn du das nochmal so im Vergleich zu deiner Galabau-Karriere nimmst, würdest du sagen, dass du heute mehr arbeitest, anders arbeitest? Also geh nochmal so auf die Branche ein.
Also
und auf die Punkte.
Ich arbeite auf jeden Fall mehr, aber ich arbeite auf jeden Fall anders. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja House of Taste so gegründet, dass ich in erster Linie gar nicht drin arbeite. Also ich möchte immer, mein Ziel war nicht, im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Das ist immer so ein Sprichwort. Ich glaube, damit kannst du sehr gut arbeiten gerade. Ne? Und das ist so die Sache gewesen, warum wir House of Taste gegründet haben. Dass es nicht immer klappt, das ist klar. Wenn der Laden voll ist, ich sehe, da sind drei Leute und ich sehe zum Beispiel, da stehen ein paar Leute, die ich kenne, dann helfe ich mal eben mit, so weißt du, was ich meine? Weil ich bin ja auch gerade da, ich brauche mich ja nicht in die Ecke setzen und jetzt da zwei Stunden zugucken, wie da 100 Leute warten auf mein Essen. Passiert sowieso schon manchmal so, aber nicht, weil
dann springst du ein.
Genau. Und ich kann dir eins sagen, ich habe das mit House of Taste so gegründet von Anfang an, dass das unternehmerisch von mir geführt wird. Mache meine Fehler bis heute noch, weil ich die Branche einfach nicht kenne.
Was waren so die größten Fehler in den letzten Jahren? Ihr betreibt das jetzt seit wie vielen Jahren? Zwei, drei Jahre?
Zweieinhalb Jahre.
Da waren ja sicherlich auf dem Weg auch irgendwie Fehler. Ne? Ich glaube, es ist eine extrem positive Entwicklung.
Ja.
Aber wenn du das schon gerade ansprichst.
Mir fällt es schwer, immer zu sagen, dass ich große Fehler gemacht habe, tatsächlich. Ich sehe das immer so eher so als Learning, ne?
Oder Learning. Was waren die größten Learnings?
Also, die großen Learnings, ja. So einfach. Ja, ich bin manchmal so, ich habe das Gefühl.
Würdest du heute irgendwas anders machen? Oder sagst du, das war einfach ein optimaler Start, eine optimale Übernahme?
Ich glaube, nein.
Alle Investitionen waren richtig.
Ich glaube, ich würde es genauso nochmal machen. Selbst wenn Geld in die Luft gegangen ist, würde ich es nochmal machen. So. Weil ich stehe heute wirklich mit einem komplett anderen Mindset hier. Ich kann es dir nicht sagen, dass ich was anders machen würde. Ich würde vielleicht den einen oder anderen Auftrag nicht zu viel annehmen. Das kann ich dir sagen. Weil ich habe auch viele Sachen verloren tatsächlich, die ich irgendwann auch vergesse, weil zu viel einfach war. Wir haben, die Kapazitäten der Küchen war einfach nicht da, sagen wir mal so. Solche Sachen.
Deswegen, wenn man ja so skaliert oder wenn das so stark wächst, da müssen ja Personalkapazitäten und auch Geräte, muss ja irgendwo angepasst werden. Ne? Genau. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß, du machst große Caterings mit 180, 200 Personen, so das ist natürlich nicht ganz banal. Ne? Und das muss ja parallel zum bestehenden Geschäft, muss das abgewickelt werden, muss produziert werden. Der Gast, der dann in den Laden reinkommt, der möchte auch innerhalb von wenigen Minuten sein Essen haben.
Was ein großes Learning vielleicht auch wichtig ist, ist einfach nur plane, das habe ich am Anfang zum Beispiel im ersten Jahr gar nicht gemacht, plane deine Wochen. Plane, was für Termine du hast, nimm Termine ernst, hab einfach so einen Wochenplan einfach mit dir. Verstehst du, was ich meine? Weil ich versuche oder habe immer versucht, alles im Kopf zu behalten. Und dann war mal so ein Dienstag, 8 Uhr und dann kam ein Anruf, wo bleiben denn die 20 Bagels, die wir bestellt haben, so 8.30 Uhr? So, ja, sind gleich unterwegs. Wir brauchen heute 15 Minuten länger. Leider, aber wir sind da. So gut verspielt am Telefon, weil ich den komplett vergessen habe. Und dann habe ich halt zu Hause ganz viel Druck gemacht. Ich so, ey, wir müssen in den Laden. Wir haben heute 45 Minuten für 20 Bagels. Weißt du, was ich meine? Also, ich würde besser planen, besser eine bessere Woche führen, einfach für dich selber. So wichtige Termine ernst nehmen, gewisse Termine auch sagen, okay, das hat keinen Platz heute, das hat auch vielleicht nur eine Range wie der Podcast heute, wir haben 60 Minuten dafür und dann ist auch vorbei. Ich habe manchmal zu vielen Leuten zu viel Aufmerksamkeit gegeben, von dem ich keinen Mehrwert habe. Das ist wichtig. Also verschwende deine Zeit nicht, sondern arbeite an dir und an dein Unternehmen die ganze Zeit. Versuch jetzt nicht irgendwie über ein Glas Wasser zu
sprechen. Wenn du jetzt gerade über Planung sprichst und sagst, dass du das wirklich skaliert hast und gemanagt und das Team managst. Ich glaube, oft ist es ja bei Gastronomen so, dass sie unter Umständen gute Gastronomen sind und ein cooles Produkt produzieren. Aber der wirtschaftliche Erfolg, es ist nochmal was anderes neben dem Produkt. Das heißt, so welche Kennzahlen verfolgst du irgendwie regelmäßig? Klar, es gibt einmal den Umsatz, aber Umsatz ist ja nun mal nicht alles. Es gibt Positionen wie Wareneinsatz, Personalkosten, also so die Kennzahlen. Wie managst du das Unternehmen? Wie kalkuliert man? So, da muss man einen passenden Preis finden. Ich weiß, ihr habt geile Produkte. Du legst sehr viel Wert auf Qualität, auf hochwertige Produkte.
Das ist ein
Thema Wirtschaftlichkeit und wirklich nach Zahlen managen. Was ist für dich da relevant? Wie managst du das?
Das ist schon relativ schwer tatsächlich auch. Weil ihr seht ja selber, ich glaube, bei uns kostet eine Bowl jetzt 11,90 €. Wenn ich so einen Schnitt habe, ist das auch das Hauptprodukt, was bei uns über die Theke geht. Ne? Aber ihr müsst dann so vorstellen, ich versuche immer am Ende des Tages, versuche ich immer quasi 25-35% Mitarbeiterkosten zu haben. Dann hast du ungefähr dasselbe 25-30% für Wareneinsatz. Dann hast du Miete, Nebenkosten und der Rest ist halt das, was du verdienst. Ne? Dass es nicht immer hoch geht.
Ja, dann bist du ja schon so bei 60% Mitarbeiterkosten und Wareneinsatz.
Genau, die hast du.
Die Position,
die
50-60%.
Ich kann dir eins sagen, wenn ich bei einem nicht spare, sind das genau die zwei Sachen. Es kann auch mal sein, dass ich manchmal bei 64 bin oder sowas. Ne? Dann habe ich halt weniger verdient, sage ich dir ganz ehrlich. Aber das sind Sachen, die nehme ich mir dann, die schreibe ich mir dann auf. Ich habe da so ein kleines Notizbuch, die schreibe ich mir auf, gucke mir das dann an und dann habe ich nach 3 Monaten vielleicht wieder einen Monat, wo ich dann irgendwie gefühlt mehr verdiene und gucke mir da dann einfach an, wie wir das da gemacht haben mit den Prozenten und dann ziehe ich dazu so mein Learning einfach an. Ne? Sag, guck mal.
Kommt man heute, wie ist die Umsatzrendite so in der Branche?
Also du musst.
Sind das so Zahlen von, kommt man da auf 10%, 15%, 20% oder ich, also, wie sieht das in der Gastronomie aus?
Lass mich mal eben einmal gucken. Ja, 10% kriegst du. 10-15% geht, das passt schon so.
Okay.
Du kannst in guten Monaten auch 20-25% erreichen, tatsächlich. So ist es nicht. Und du dürfen nicht vergessen, ich bin nicht am Arbeiten. Ja, also ich stell dir mal vor, ich bin wie der alte Pizzabäcker hinter der Theke. Da brauchst du gefühlt gar keine Mitarbeiter. So, dann kannst du mit 4 Leuten das Ding schmeißen, weil ich gut bin. So, weißt du, ich weiß ja, was ich kann. So. Und dann kann ich gewisse Pausen dazwischen einmachen. Aber das passt schon ungefähr, ne? Ja, 15%,
das ist. Jetzt hast du dich bewusst, das ist ja eigentlich untypisch für so ein Gastronomiekonzept. Du hast ja gerade schon drüber gesprochen, so der Pizzabäcker, der hinterm Pizzaofen steht. Ich glaube, ganz viele so Dönerläden und Pizzerien oder auch andere Gastronomien, da ist der Unternehmer und Eigentümer ja zu 100% mit drin.
100%.
Ne, der quatscht mit den Kunden, der ist mit in der Küche oder im Service. Jetzt hast du dich bewusst irgendwie dagegen entschieden, weil du ja größere Ambitionen hegst.
Genau, aber ich kann es gar nicht immer. Ich bin ja häufig immer noch hinter der Theke, ja. Aber weißt du wieso? Weil ich, das ist dieses Loslassen. So, ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn ich nicht hinter die Theke gehen würde, würden meine Mitarbeiter in den meisten Fällen noch besser arbeiten. Aber ich bin eher mehr oder weniger dieser Störungsfried, der dann hinter die Theke kommt und sagt, ey, was ist denn hier los, was ist denn da los, warum machst du den Kaffee nicht? Du kannst doch während der Wrap Toasted nochmal eine Bowl machen, das dauert doch genau 50 Sekunden, das ist abgeplant und dann kommt dieses, ich zitter ein bisschen, der Chef ist in meinem Rücken die ganze Zeit. Aber ich bin ja trotzdem immer da. Ich habe ja diese Leidenschaft für Kaffee und versuche dann auch mit den Kunden zu sprechen, dann hin und wieder mal die Kasse zu bedienen und versuche dann da so ein bisschen Arbeit abzunehmen. Aber das ist, glaube ich, auch nur der Grund, warum ich da bin, ist, dass der Standort 2 noch nicht aufhat. Weil wenn der aufmacht, kann ich dir eins sagen, wirst du mich in den Büren sehr selten sehen, hinter der Theke. Das ist dann meistens.
So, Standort 2. Deswegen der Name des Podcasts ist ja auch Scale and Help. Mhm. Thema Skalierung. So, ich weiß, du hast mir im Vorgespräch hast mir gesagt, dass du ja weitere Standorte aufmachen möchtest. Wie sieht da die Planung aus? Was ist der Grund dessen? Warum möchtest du das weiter expandieren? Erzähl mal ein bisschen über die weitere Entwicklung, die du da anstrebst.
Ja, bei mir ist das so. Ich habe mir, also wenn ich nach Wünschen spreche und was ich mir so ein bisschen hoffe, ist es so, dass ich mit House of Taste noch 2 Standorte aufmache bis Ende nächsten Jahres. Die Sache ist einfach nur Wünsche und Machen, das ist immer so, und wie es funktioniert dann. Ne? Du bist abhängig von Immobilienmaklern, du bist abhängig von deinen Lieferanten, ob die bis zu dieser Stadt auch noch liefern mit der Qualität. Dann bist du abhängig halt dann auch noch von deinem Kern einfach, wo du gerade sowieso am Wachsen bist, ob es gerade funktioniert. Ich habe auch mal eine Zeit im House of Taste gehabt, wo dann gefühlt alle Vollzeitkräfte dann Urlaub hatten, weil es einfach schlecht geplant war von mir. Also sind so Sachen, ich kann dir eins sagen, wenn wir expandieren und wenn wir einen zweiten Standort aufmachen, ist das dann nur dann, wenn es explodiert. Weil wir haben einen Laden, der explodiert. Wir haben keinen Laden, der schlecht läuft. Leute expandieren, weil es nicht läuft, meistens. Die machen 2 Standort auf. Na, wir müssen 2 Standort aufmachen. Der Laden läuft nicht. Wir müssen ja noch mehr Geld reinnehmen. Dann müssen noch einen 2 Standort aufmachen und einen 3. Und das machen ja sehr, sehr viele falsch. Und dann in 5 Jahren siehst du, dass alle wieder zu sind. Und das ist bei uns nicht so. Wir wollen einfach, ja, wir züchten dieses Baby einfach, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und das ist so die Idee dahinter. Ich hätte ganz gerne in Büren, das hatte ich ja auch mal online gepostet, so einen Kaffee- und Brunchladen aufgemacht. Einfach nur, weil in Büren sowas nicht hat. Nichts Gutes. Aber da fehlen uns einfach die Lokalitäten. Ich glaube, du kannst das bestätigen. Ich habe dich ja auch schon 2-3 Mal gefragt. Und das ist so ein Ding, da sind wir dabei. Wenn es klappt, ich bin mir auch vom Bauchgefühl, wenn ich den Laden sehe und sage, ey, hier kann ich es reinmachen, dann weiß ich, ich stehe dahinter und es wird gut. Aber wenn ich zum Laden gehe, wo ich sage, weißt du was, ich unterschreibe jetzt einfach was, gehe hier rein, mir gefällt das hier gar nicht, ich will hier gar nicht morgens früh aufstehen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, wird's nichts. Deswegen kann ich jedem nur einen Tipp geben, der expandiert, warte, bis die Tür aufgeht und bis du dich wohlfühlst. Und wenn du dann jemanden an der Hand hast, der dich mitnimmt, zum Beispiel einen Immobilienmakler aus Münster, brauche ja kein Geheimnis daraus machen, finde mir einen Münster, der mir einen geilen Standort vermieten, der mir irgendwas besorgt. Und ich bin dabei. 100%.
Thema Expansion. Es gibt ja ein paar exemplarische Ketten deutschlandweit. Also ich glaube, Haus des Döners ist vielleicht einigen Begriff. Ja. Ich weiß nicht, wann die gestartet sind, aber die haben ja Läden inzwischen europaweit. Ich weiß, du bist da wahrscheinlich tiefer drin. Ich weiß nur, die haben eine unglaubliche Präsenz und haben, glaube ich, innerhalb von wenigen Jahren mehrere hundert Läden aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das ein Franchise-Konzept ist oder ob die alle vom Eigentümergründer selber betrieben sind. Dann fällt mir ein Vapiano ein. Vapiano haben wirklich Risikokapital eingesammelt, sind auch mal, glaube ich, in der Insolvenz gewesen. Weiß nicht, wie da die Entwicklung war, betreiben immer noch einige Läden. Es gibt ja ein paar Ketten, die innerhalb von wenigen Jahren massiv deutschlandweit, national irgendwie skaliert sind.
Ja.
Sind das Franchise-Konzepte oder guckt man sich da auch so Konzepte irgendwie an, die wirklich groß geworden sind und eine nationale Brand haben? Aber das wäre dann potenziell dieses House of Taste, ne? Weil du hattest gerade erwähnt, unter Umständen Kaffee-Konzept, das wäre nochmal dann ein anderes Konzept. Wie siehst du diese Ketten, die so eine relativ schnelle Expansion genommen haben?
Wir stehen ja mit dem House of Taste auch vor so einem kleinen Umbruch tatsächlich, muss ich sagen, die ganze Zeit. Weil wir haben ja so gewisse Konzepte wie L'Osteria, Vapiano, Extrablatt ist ja auch ein Haus, ist ja auch ein Franchise. So, oder Gustav Grün, Aro, die haben ja alle, das sind sehr viele Ketten, Subway, McDonald's, Burger King, die haben ja, ich gucke mir immer so ein bisschen an, wo ich mich so ein bisschen einordnen kann. So, ich denke mir dann immer so, wenn ich so Gustav Grün und sowas sehe, dann habe ich Bowls und Wraps. Wenn ich dann Extrablatt sehe, dann habe ich auf jeden Fall besseren Kaffee. No, Kaffee läuft ja. Dann gucke ich mir L'Osteria an und gucke L'Osteria an und sage so, okay, ist italienisch, war Piano auch geil, aber Konzept ist mega, weil die machen dasselbe, was wir mit einer Bowl machen, ja mit Nudeln. So, wo ich mir sage, da kannst du dir so ein bisschen was angucken, falls du auch mal Nudeln angucken. Also du kannst ja auch Nudeln als Base anbieten. So, weißt du, was ich meine? Deswegen in Zukunft sind ein paar Sachen im Kopf, wo ich sage, wenn wir expandieren, expandieren wir so, wie wir sind? Nein, 100% nicht. Ich kann jetzt schon sagen, die Theke wird komplett anders. Es wird hinzugefügt. Es wird hinzugefügt, Arbeitsschritte werden noch erleichtert, so wie wir es jetzt schon gemacht haben mit den Speedöfen. Und wenn der Laden in Büren das hat, was ich haben möchte, von, also wir reden da von so einem grünen Punkt, es muss leuchten einfach. Wenn das so ist, kann ich dir eins sagen, wird Standort 2 und 3 hinterherkommen. Bam, bam, bam. Ich expandiere erst dann, wenn es
100% ist. Ich glaube, die Namen, die du gerade genannt hast, die Namen, die du gerade genannt hast, so ein L'Osteria oder ein Vapiano oder Haus des Döners, hatte ich mal erwähnt. Ich glaube, die Konzepte, zumindest ist so meine Wahrnehmung, die sind halt kristallklar. Also ich glaube, jeder weiß ganz genau, was er bei einer L'Osteria zu erwarten hat und bekommt. Ob jetzt vom Interior Design und vom Produkt. Ich glaube, beim Vapiano auch ähnlich. Die haben zwar auch schon so ein bisschen Veränderungen, Iterationen gehabt. Die haben, glaube ich, mal mit Pizza angefangen. Dann machen sie diese
Pinsa.
Weiß nicht, wie heißt die? Diese,
ja, die genau, die Pinsa, haben ja das Problem,
da waren
ja
auch Anpassungen. Aber im Kern, glaube ich, ja, weiß jeder, was er so zu erwarten hat. Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig. Deswegen, wie, also sagst du, du willst das jetzt einfach nochmal irgendwie straffen, das ganze House of Taste Konzept, dass das irgendwie klar ist?
Guck mal, ich sag das ja manchmal so zu den Kunden. Ich so, guck mal, House of Taste hat hier einen Standort. Wir haben ja auch Getränke. Wir verkaufen keinen Alkohol, habe ich gesagt. Und trotzdem kommen die Leute und trinken hier auf der Terrasse, setzen sich dahin und reden über Gott und die Welt. Ich so, das ist eigentlich, kann man sehen, ist das der freshe Spot, einfach wo man nur Balls und Getränke kriegt? Oder ist das einfach auch der Spot, der sich so expandieren kann in der Breite, dass er sowas wie Extrablatt und Kaffee 7 und sonst etwas auch ein bisschen in den Schatten stellen kann? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist, die werden ja alle auf diesen Trip kommen. Die werden alle mich sehen. Das kann ich dir, ich gebe dir da die Hand für. Jeder wird mich sehen vom House of Taste, wird dann sagen, den müssen wir kopieren, den müssen wir kopieren. Das wird ja heute schon gemacht. In Osnabrück ist einer, der gibt nie die Hand und sagt, das ist die Idee von ihm. Das war seine Idee. Das ist zum Beispiel, ich sag dir ehrlich, ich kopiere sie. Ich kopiere die Großen. Ich sag das auch jetzt hier. Ich kopiere Extrablatt ein bisschen. Ich versuche da so ein bisschen was rauszunehmen, was schneller geht. Ich kopiere ein bisschen von L'Osteria vielleicht, wo die Leute nicht reservieren müssen.
Ja, man kann sich ja Best Practice einfach angucken, ne? Von wirklich etablierten.
Vapiano offene Küche.
Ja, Branchenplayer.
Vapiano offene Küche. Habe ich auch mal gemacht. Ich habe keine Kochküche, aber ich habe auch eine offene Küche, wo du alles siehst. Ja, du könntest eigentlich quasi sogar sehen, wenn einer hinter der Küche popelt. Verstehst du, was ich meine gerade so? Das hört sich doof an. Ich kopiere, ich hole mir die besten Sachen von allen raus, versuche mein Ding daraus zu machen und ich sehe, obwohl es nicht 100% ist, dass es funktioniert. Und wenn das dann 100% ist, da habe ich halt auch mega Respekt vor, weiß ich gar nicht, wie ich das Stand jetzt heute so stemmen könnte. Ich lasse immer nur auf mich zukommen. Mit den Schritten und den Entscheidungen, die ich treffe. Und momentan ist das alles nur positiv, ne?
Perfekt. Deswegen nochmal ganz kurz hinsichtlich Wachstumsmöglichkeiten, Skalierbarkeit. Also du hast gesagt, okay, das ist relativ herausfordernd, irgendwie Örtlichkeiten zu bekommen. Und du hattest gerade auch nochmal die anderen Konzepte erwähnt. Sind das alles Franchise-Konzepte, die wirklich national gelaufen sind und national eine Brand aufgebaut haben? Deswegen Haus des Döners fasziniert mich schon, weil gefühlt haben die halt so einen extremen Hype irgendwie.
Aber weißt du wieso?
Ich finde es halt brutal, wenn man innerhalb von ein paar Jahren halt wirklich mehrere hundert Läden irgendwie aufbaut. Ist das auch denkbar für dich, so ein Franchise-Konzept? Oder sagst du, ich will alles weiter kontrollieren und ich will eigentlich nicht eine Lizenz vergeben?
Du siehst ja, ich brauche gerade ein bisschen länger, um zu antworten. Das ist so eine Sache, die beschäftigt mich ja gerade auch so ein bisschen. Ich habe mal eine Anfrage bekommen aus Emstetten. Aber das war keine richtige Anfrage. Das war einmal angeteasert in so einem Gespräch. Die hat den Namen House of Taste einfach in den Mund genommen und gesagt, ich will es aufmachen. Fertig, Mut aus. Und ich habe bis dahin immer nur so ein bisschen drüber überlegt, was ist denn das Ding überhaupt wert, so, wie kann man es denn, man muss sich ja mit gewissen Leuten so, vielleicht auch mal mit dir so am Tisch sitzen und sagen, guck mal, das sind die Umsatzzahlen, das ist der Wachstum der letzten 2 Jahre, wie kann man es so ein bisschen kalkulieren, wie man es macht. Was ich vorhabe, ist die nächsten 2 Läden alleine aufzumachen mit meinem Bruder. Mein kleiner Bruder ist dabei,
okay.
Wir beide wollen es aufmachen, ja. Meine Schwester, solange sie natürlich da ist, man weiß ja nie, vielleicht fängt sie irgendwas an oder heiratet in Australien oder sowas, man kennt es ja nie so, ne? Und ich weiß, dass mein Bruder dabei ist, wir planen die nächsten 20 Standorte alleine, dann haben wir da, mein Bruder führt zwei Läden und einen Laden führe ich, beziehungsweise stelle einen Manager ein und werde das dann so machen, dass wir dann versuchen zu sagen, entweder machen wir dann eine Franchise oder werden, ich arbeite nebenbei schon ein Konzept aus, was etwas kleiner und schneller ist, werden das dann ein bisschen hochzüchten und werden daraus ein Franchise machen. Das wird so ein bisschen in der Branche gehen. Also wir versuchen.
Wie sieht das, was stellst du dir vor? Was heißt ein anderes Konzept?
Also, kleiner, schneller? Ja, wir denken an Bowls, aber Proteine kommen dann quasi vom Grill. So, das heißt, es wird.
Okay, aber Bowls, das ist ja jetzt schon euer Kernkonzept, genau. Auch mit House of Taste, richtig?
Wir machen ja Bowls, Wraps, wir machen Bagels, wir machen Sweetbowls und dann machen wir Kaffee und so weiter. Ja. Und ich denke an einem Laden, wo es wahrscheinlich nur Bowls gibt.
Also fokussierter.
Fokussierter, genau, schneller, weniger Personal, einfachere Arbeitsabläufe. Es sind so ein paar Sachen. Ich habe ja auch mal gesagt, was mit holländischen Pommes und so. Das sind so, ich habe so ein paar Ideen mit Kaffee und so. Also ich werde nebenbei immer was machen, auf jeden Fall. 100%.
So, deine Motivation. Ne? Du hast jetzt schon ganz konkret erwähnt, wo ihr irgendwie hin wollt. War das schon immer so, dass du einfach irgendwie was reißen wolltest, was aufbauen wolltest? Du warst halt im Fußball, warst du erfolgreich und aktiv. Du hast halt seit dem 16. Lebensjahr hast du im Prinzip schon oder 12. Lebensjahr schon gearbeitet, unterschiedliche Dinge gemacht. Woher rührt diese Motivation?
Also die Motivation ist ganz klar die Familie. So, ne? Also da brauchen wir nicht drum reden. Also es ist... Das ist alles, was ich mache, soll ja, ich sage mal so, ich möchte jetzt Fuß fassen, Fuß treten, damit ich später sagen kann, okay, die Kinder und die Kinder können dann vielleicht auch mal was weiterführen und sonst etwas. Also ich rede jetzt mal 30 Jahre, ich gehe mal 30 Jahre vor. Also ich möchte, dass meine Kinder oder die Kinder meines Bruders später sagen können, ey, guck mal, wir können das weiterführen oder das haben unsere Eltern gemacht. Wir haben das und das damit aufgebaut, zum Beispiel. Also man muss ganz ehrlich sagen, House of Taste ist gerade das mein Baby. So, und mit House of Taste, wenn House of Taste ja nicht wäre, könnte ich jetzt gerade, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, zu sagen, lass doch mal einen Frittenladen aufmachen oder so. Weil das ist ja das Ding, was leuchtet, sage ich jetzt einfach mal. Und die Motivation ist einfach ganz klar die Familie und das Persönliche. So, ich könnte auch im Vertrieb erfolgreich werden, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ich will selber. Wenn ich zu Hause bin den ganzen Tag, dann habe ich ein neues Haus. Das ist einfach so. Ich darf nicht zu Hause sein den ganzen Tag. Dann haben wir auch eine neue Couch.
Du hast ein hohes Energielevel. Also man spürt dieses Energielevel. Gab es irgendwie Mentoren oder Vorbilder für dich? Oder ist das einfach so irgendwie entstanden? Gab es irgendwie was, wo du sagst, so, das würde ich auch irgendwie anstreben?
Guck mal, so richtige Mentoren im Vorbild gab es jetzt nicht, aber das ist ja kein Geheimnis. Wir haben doch hier die Firma Mambau in den Büren. Die kennst du ja. Mhm. Die Familie Hiseni und so. Familiärisch kennen wir uns. Und die haben es vorgemacht, wie man unter Brüdern etwas großzieht. Und davor ziehe ich den Hut einfach und das hat mich einfach auch motiviert damals. Ne? Ich war ja mal in einer Ein-Mann-Armee, habe meinen Bruder gesehen, ein junger Typ, habe ich gesagt, wie ziehe ich den hoch? Mit schwierigen Zeiten, mit guten Zeiten und habe da bei meinen Eltern gesehen, wie die zusammen quasi die Firma gegründet haben und zusammen was hochgezogen haben. Das ist auch nicht immer einfach, weil normalerweise brauchst du als Ehemann zu Hause einen Gegenpol. So, und wenn du dann zu Hause bist und du redest dann wieder über Arbeit bis 0 Uhr und gehst schlafen, stehst um 5 Uhr wieder auf und redest über Arbeit, dann, du weißt selber, da kann die Ehe auch nicht so gut funktionieren, ne? Und das hat mich so ein bisschen alles motiviert, zu sagen, okay, ich muss auch was reißen, ich bin jung, ich bin der Älteste unserer Kinder. Ich habe Onkels hier in den Büren, mit denen habe ich so ein bisschen geguckt, kann ich mit den einen Onkel, könnte ich was machen? Der hat aber einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, okay, dann ist das so sein Ding so. Weißt du, er hätte auch fragen können, sagen, komm, wollen wir was machen, aber da waren die Zeiten halt ein bisschen anders, so, das gehört auch dazu. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt einfach. Und ich kann dir eins sagen, ich habe bisher immer nur mein Leben einfach nur gemacht und ich weiß, ich stehe immer wieder dahinter. Ich bereue gar nichts, mich juckt auch gar nichts, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist aber dann dieses Machersymptom, was man wirklich spürt, ne? Du hast die Idee, was dann vielleicht bei vielen erstmal so eine fixe Idee ist, aber häufig ist es ja so, dass es dann noch längst nicht umgesetzt ist. So, und bei dir, du hast es stumpf die Entscheidung gefällt, hast einfach gestartet, ob jetzt Branchenerfahrung oder nicht. Deswegen, also ganz, ganz spannend, auch dieser Drive, wirklich die Dinge dann tatsächlich, ja, Realität werden zu lassen. Wo, wenn wir uns heute in 5 oder 10 Jahren treffen, wo wird das House of Taste stehen? Du hast jetzt gesagt, so die nächsten 1-2 Jahre wollt ihr nochmal 2 weitere Läden potenziell aufmachen. Gibt es so eine Vision für die nächsten 10 Jahre?
Also die Vision der nächsten 10 Jahre ist, dass, wenn ich es richtig mache und gut mache, dass es viele Anfragen geben wird, das Ding zu verkaufen von großen Konzernen. Das ist die Vision dahinter. Ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich sage, ich mache 2 Standorte auf, überlege den 3. oder 4., dass so Ketten, die etwas älter sind, sagen, ey, guck mal, wie das Marketing funktioniert, der Name funktioniert, der bleibt bei den Leuten hängen, dass wir das übernehmen oder mit einspringen. Also ich habe jetzt schon in den ersten 2 Jahren 3-4 Investoren quasi mir über den Weg gelaufen, haben gesagt, wollen wir machen. Aber wie gesagt, ich mache alleine. Mhm. Solange es geht, mache ich alleine.
Also du willst es weiter eigentlich organisch jetzt erstmal aufziehen, ne? Also keine externen Investoren, sondern wirklich organisch wachsen, 100% Eigentümer bleiben, um dann vielleicht potenziell irgendwie einen Exit zu haben. Ich meine, es gibt ja Gastro-Konzerne. Ich glaube, so Ketten wie Barcelona und Co. oder Barcelona, gehört das auch zur Extrablatt-Kette?
Barcelona, Sosalitos, du hast ja so ein paar Ketten, die dann vielleicht da. Ich glaube, Barcelona gehört zu Extrablatt, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher gerade. Aber es sind so Ketten, die kommen langsam ins Alter. Die laufen zwar in den gewissen Ständen, zum Beispiel in Bielefeld, das ist ein sehr geiles Barcelona. Das ist schon cool, aber man weiß ja nie, wie es in 10 Jahren kommt. Vielleicht machen die ja auch intern den Switch. Man weiß es ja nicht. Ich kann dir nur eins sagen, dass ich organ wachsen möchte und ganz wichtig, ich brauche meinen Bruder. So, wenn ich meinen kleinen Bruder habe und der auch wächst, dann kann ich dir eins sagen, könnte es sein, dass nach 3 Standorten 5 Standorte kommen auf einmal, weil ich jemanden habe, der genauso denkt wie ich, der genau das Gleiche möchte. Ja. Und wenn du so einen hast, dann weißt du ja ganz genau, wie einfach das ist. Aber wenn ich alleine bin, ich darf ja nicht vergessen, ich habe zu Hause auch 2 kleine Mädchen, die auf mich warten, ne? Und meine Frau. Und das ist halt so ein bisschen die Waage. Ah, heute 17.30 Uhr, ich habe aber gerade noch die Kraft bis 21 Uhr, weißt du, was ich meine? Oder gehst du nach Hause? So, das ist halt manchmal jeden Tag. Also ich bin jetzt auch schon seit 7.15 Uhr, glaube ich, wach, 7.30 Uhr. Und heute ist der Ruhetag, aber ich kann dir sagen, heute ist auf jeden Fall Familientag auch ein bisschen, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich brauche eine neue Theke, wir haben Donnerstag, Freitag eine Ausbildungsmesse in Rheine mit dem Truck, da muss alles organisiert werden, also sind schon harte Tage und das mache ich ja dann, ne? Das macht ja dann nicht irgendein Mitarbeiter oder sowas, ne? Die bereiten die Theke vor, aber nicht das andere. Die Aufträge hole ich rein.
Wenn deine Eltern heute neben uns sitzen würden, worauf wären sie wahrscheinlich am meisten stolz?
Ich kann ja eins sagen, ich sehe es in deren Augen tatsächlich so am meisten. Ne? Also es ist schon, mein Papa hat jetzt vorgestern noch gesagt, sagt er, so wenn ich euch, also das waren die Worte meines Papas, wenn ich dich und meine Söhne sehe, wie ihr Erfolg habt und wie ihr einfach mit Herz und Seele dabei seid, dann will ich gar nicht mehr, sagt er. Ich will gar nicht mehr. Ich sehe euch, wie ihr miteinander lacht. Ich sehe, dass ihr Erfolg habt und ich sehe, dass ihr euch auch ein gutes Leben irgendwo machen könnt. Sagt er, wenn ich das sehe, dann will ich als Papa gar nicht mehr. Ich möchte einfach nur euch dabei zusehen. Und ich glaube, das spricht schon für sich so ein bisschen. Ne? Meine Mutter ist generell so ein bisschen die ruhigere Seele. Ja, doch, wenn die einen Kaffee trinkt, postet die, dass sie einen Kaffee gerade von mir bekommen hat. Das zeigt, ich weiß doch, warum die das postet. So weiß ich mal.
Ja. Ja, aber das freut einen ja, wenn die Eltern da wirklich stolz drauf sind und sehen, dass das so eine gute Entwicklung genommen hat. Arton, vielen Dank für deine Offenheit und für diese ganzen Einblicke. Ich glaube, deine Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie aus einer Familiengeschichte, die wirklich erstmal mit Herausforderungen begann. Ne? Man ist, die Eltern sind nach Deutschland gekommen und dann zu sehen, dass die Kinder so liebevoll erstmal aufwachsen und dann wirklich selbstständig werden, Arbeitsplätze schaffen, ein Unternehmen aufbauen, woraus jetzt noch vielleicht viele Chancen entstehen werden für die Zukunft. Ich glaube, du hast tolle Ziele, eine große Vision. Ich bin mir sicher, dass das klappen wird. Also vielen lieben Dank, dass du heute Gast im Scale and Help Podcast warst und wir bleiben einfach weiter in Kontakt.
Carlo, ich danke dir auch und so ein kleines abschließender Satz noch für dich. Ich weiß, dass du von Tag 1 immer auch in den Laden kamst und das bewundert hast, was ich mache. Danke dafür. Und ich bin dir auch ganz ehrlich, das war auch so eine kleine Motivation, weil wenn du auf mich zukommst, also Also für mich ist das ja schon so ein Privileg und sagst, ey, guck mal, das ist geil, was du machst, dann weiß ich, dass ich auch richtig fahre. Also ich fahre nicht fatal. Und deshalb danke für die Einladung. Ich hoffe, wir haben noch einen zweiten Sitz, vielleicht mal an einem Tisch zusammen, ne? Nicht aus zwei verschiedenen Büros. Und ja, dann können wir noch ein bisschen mehr erzählen. Heute war so ein bisschen kaltes Wasser.
Also vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, da konnte man mir viel rausziehen. Und dann würde ich einfach sagen, wir bleiben in Kontakt und bis bald. Mach's gut. Ciao.